Hello.
Hello.
Kasih. Bawa lah kamu yang barang sini.
Umur nanti 13 tahun. Ada orang datang.
Eines Tages sagten meine Eltern zu mir, morgen kommen Leute zu uns und mit dabei ist ein Mann, der will dich heiraten. Am nächsten Tag riefen mich meine Eltern vom Spielen rein. Da saßen all diese fremden Leute in unserem Haus. Mein Vater sagte, hier ist dieser Mann, der will dich heiraten. Und dann war ich verheiratet. Ich hatte den Mann noch nie gesehen. Es gab keine große Feier, keine Verlobung, nichts. Die Leute haben meinem Vater ein Brautgeld für mich bezahlt.
Die Klimaanlage in dem Büro der Frauenrechtsorganisation läuft auf Hochtouren an diesem Morgen. Es ist Monsunzeit in Malaysia. Zu den konstant 32 Grad Hitze gesellt sich eine bleierne Schwüle. Draußen, vor dem sandfarbigen Bürokomplex, herrscht ein Klima wie im Tropenhaus. Ich treffe Sail Ayo, von allen Auntie Sail genannt, in der kleinen, trostlosen Hafenstadt Kota Kinabalu, ganz im Norden von Borneo. Borneo, die größte aller asiatischen Inseln, teilen sich Indonesien, das Sultanat Brunei und Malaysia. Kota Kinabalu hat nicht viel zu bieten, außer ein paar Hotels und einer Shopping Mall. Die Lage im Norden von Borneo macht die kleine Stadt aber zu einem beliebten Zwischenstopp bei chinesischen Touristen auf Tauchurlaub und für Rucksacktouristen auf ihrem Weg zum Regenwald. Vor Borneo liegen einige der schönsten Riffe des Pazifik, im Landesinneren die ältesten tropischen Regenwälder der Welt. Und die Insel hat eine der höchsten Raten an verheirateten Kindern in Malaysia. Auntie Sail, eine zierliche 60-jährige Frau, ist eine von ihnen. Als ihr Vater sie verheiratet hat, war sie 13 Jahre alt.
Ich wusste, wenn Leute heiraten, dann gibt es schöne Kleidung, einen besonderen Sarung. Für mich gab es das alles nicht. Ich fühlte mich taub. Mein Kopf war völlig leer. Als meine Eltern mich ins Haus reinriefen, hatte ich nur meinen einfachsten Sarung an. Dann musste ich mit meinem Mann gehen. Ich fühlte nichts, ich funktionierte einfach. Wir gingen zu seinem Dorf, ungefähr 3 Stunden zu Fuß über einen Berg und über einen Fluss. Mein Vater sagte nicht einmal auf Wiedersehen. Meine Mutter verabschiedete mich. Meine ältere Schwester war zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und lebte nicht mehr bei uns. Es war normal, jung zu heiraten, aber die Mädchen waren nicht alle so jung wie ich.
Ihr Ehemann ist damals gerade mal 17. Beide Familien gehören zur indigenen Volksgruppe der Murut Tagal. Die Murut leben im Norden von Borneo, dem bergigen Teil der Insel, und betreiben Ackerbau. Und sie sind Christen. Auntie Sails Familie spricht zu Hause Murut, ihre indigene Muttersprache. Malaysisch lernt Auntie Sail erst in der Schule.
Ich war 6 Jahre alt, als ich eingeschult wurde. Ich liebte die Schule über alles. Ungefähr 1,5 Stunden ging ich morgens barfuß durch den Wald zu Fuß zur Schule. Als ich 12 war, war die Grundschulzeit zu Ende. Danach hätte ich auf eine Sekundarschule gehen können. Doch das kam für meine Familie nicht in Frage. Wenn ich darüber erzähle, kommen all die schrecklichen Erinnerungen zurück. Mein Vater erlaubte mir nicht, weiter zur Schule zu gehen. Schule kostete Geld. Mein Vater wollte das Schulgeld für meinen Bruder ausgeben. Ich wollte unbedingt weiter zur Schule gehen. Ich stritt mit meinem Vater deswegen. Wenn ich daran zurückdenke, kommen mir die Tränen hoch. Ich durfte damals nicht, was ich am meisten wollte, zur Schule gehen. Ich hätte das Zeug dazu gehabt. Ich hatte sehr gute Noten. Ich habe nie im Unterricht gefehlt. Ich hätte noch viel weiter gehen können. Ich wäre so gerne Lehrerin geworden.
Die Leiterin der Frauenrechtsorganisation SAWO tröstet Auntie Sail. Wir machen eine kleine Pause und trinken Tee. Eine Frau wie Auntie Sail zu finden, die bereit ist, ihre Geschichte zu erzählen, ist nicht einfach. Wenn überhaupt, können Frauen erst viele Jahre später über diese meist traumatischen Erlebnisse sprechen. Allein 2017 wurden laut UNICEF etwa 2000 Minderjährige in Malaysia verheiratet. Knapp die Hälfte davon waren Muslime. Ich beginne meine Recherche in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Wenige Wochen bevor ich nach Malaysia reise, schafft es eine kleine Meldung aus Kuala Lumpur in die deutschen Medien. Ein 41-jähriger Moslem hatte ein 11-jähriges Mädchen als Zweitfrau geehelicht. Öffentlich gemacht hatte den Fall seine Erstfrau via Facebook. In Kuala Lumpur treffe ich Sherina Sheriff, die Leiterin der muslimischen Frauenrechtsorganisation Sisters in Islam.
Malaysia ist ein multiethnisches Land. Wir haben ungefähr 60% Malays. Die sind in der Regel Muslime. Die übrigen 40% der Bevölkerung sind Hinduisten, Christen und so weiter. In Malaysia gelten zwei Gesetzgebungen, eigentlich sogar drei. Das nationale Bundesgesetz gilt für alle Nicht-Muslime und legt das Heiratsmindestalter auf 18 fest. Mit Genehmigung eines regionalen Familiengerichts können auch 16-Jährige heiraten. Für die Muslime gelten Scharia-Gesetze. Die regeln auch Familienangelegenheiten. Für muslimische Jungs gilt 18 und für Mädchen 16 als Mindestalter bei der Eheschließung. Mit der Zustimmung des Scharia-Richters können auch Kinder verheiratet werden, wie bei diesem Fall neulich, als eine 11-Jährige mit einem 41-jährigen Mann verheiratet wurde. Für indigene Malaysier wiederum gelten traditionelle Gewohnheitsrechte. Die verhandeln das Alter für Heiraten noch einmal ganz anders. Das nationale Bundesgesetz gilt für sie überhaupt nicht.
Andy Sales Vater hatte die Hochzeit seiner 13-jährigen Tochter nach einem traditionellen indigenen Gewohnheitsrecht vor dem Dorfgericht geschlossen. So praktizieren das manche indigenen Familien auf Borneo bis heute. Sherina Sheriff.
Malaysia ist eigentlich in einer privilegierten Situation. Wir haben ein relativ gutes Gesundheitssystem, ein für die Region recht hohes Durchschnittseinkommen, keine Kriege und viel weniger Gewalt als andere Länder in Südostasien. Gerade deshalb sehen wir keinen offensichtlichen Grund dafür, dass die Rate an minderjährigen Bräuten immer noch und konstant so hoch ist. Nicht nur in ländlichen Gegenden werden weiterhin Jugendliche und Kinder verheiratet. Auch in wohlhabenden Bundesstaaten wie Penang zum Beispiel und den Städten werden diese frühen Ehen vollzogen. Natürlich auch auf Borneo, wo der Anteil an indigener Bevölkerung hoch ist. Dort wird an alten Traditionen festgehalten und, das ist ein wichtiger Punkt, dort, wo es keine gute Infrastruktur an Schulen gibt, dort werden Kinder und Jugendliche tendenziell früher verheiratet. Wenn ein Kind aufhört, zur Schule zu gehen, führt das häufig in eine frühe Ehe.
Wie bei Auntie Sale. Für sie bedeutete das Ende der Grundschulzeit auch das Ende ihrer Kindheit. Die fünfköpfige Familie hat wenig Einkommen und so wurde die Hochzeit der Tochter eine willkommene Einnahmequelle. 500 Ringgit sind damals im Hochzeitsvertrag vereinbart, umgerechnet etwa 100 Euro. Für die Familie viel Geld. Was genau die Hochzeit für sie bedeuten sollte, versteht das Mädchen nicht. Als sie ihre Mutter danach fragt, droht sie ihr Prügel an. Die ersten Wochen ihrer frühen Ehe bleiben für Auntie Sale bis heute ein traumatisches Erlebnis.
Saya punya husband, dia satu bilik. Tapi Auntie, dia pun takut sama saya.
Mein Mann und ich hatten im Haus seiner Eltern ein Zimmer für uns alleine. Es war eines dieser traditionellen, typischen Langhäuser auf Stelzen, mitten im Dschungel. Die ersten Wochen hatten wir beide Angst voreinander. Wenn ich das Zimmer betrat, verließ mein Mann den Raum und umgekehrt. Keiner wollte mit dem anderen alleine sein. Die ersten beiden Wochen bin ich nachts in das Bett meiner Schwägerin gekrochen. Ich wollte unter keinen Umständen im selben Bett schlafen wie mein Mann. Meine Schwiegermutter war sauer auf uns und fragte, was ist los mit euch? Warum schlaft ihr nicht zusammen in einem Bett? Ab da schickte meine Schwägerin mich abends wieder zurück ins Ehebett. Ich konnte kaum schlafen, fühlte mich, als hätte ich Malaria. Ich schwitzte und fror zugleich. Ich knotete mir meinen Sarung zwischen den Beinen zusammen und wickelte mich ein in die Laken. Ich wollte nur noch nach Hause zurück und nie wiederkommen. Nach ein paar Wochen sagte meine Schwägerin zu mir, du musst dich deinem Mann hingeben oder ich verklage dich vor dem Dorfgericht. Du musst es ihm geben, wie eine Ehefrau. Ich antwortete, aber was? Was soll ich ihm denn geben? Ich gab ihm doch alles. Ich kochte für ihn und wusch seine Wäsche. Was war dann noch? Ich hatte keine Ahnung. Was wollten die überhaupt von mir?
Auntie Sale ist mit ihren heute 60 Jahren beinahe so alt wie der Staat Malaysia selbst. Die kleine, schmale Frau wirkt fast 10 Jahre jünger. Ihre schwarzen, glatten Haare hat sie mit einer farbigen Spange festgeklemmt. So unwissend wie Auntie Sale damals mit 13 war, sind auch heute noch viele malaysische Teenager, sagt Sherina Sheriff von Sisters in Islam. Das habe kulturelle und religiöse Gründe.
Wir haben einen langen Weg vor uns, auch in Sachen sexueller Aufklärung. Sexuelle Aufklärung findet in Malaysia praktisch nicht statt. Teenager wissen gar nicht, wie man schwanger wird. Kinder hier wissen nicht, was körperliche Unversehrtheit bedeutet und welche Rechte sie über ihren eigenen Körper haben. Wir leben in einer sehr stark patriarchalen Gesellschaft. Frauen sollen gute Ehefrauen und Mütter sein. Wenn nötig, gibt eine Frau ihren Beruf, wenn sie denn einen hat, auch zugunsten der Familie auf. Das ist ganz selbstverständlich. Und die Jungfräulichkeit der Töchter ist das Gesicht, der ganze Stolz der Familie.
Um die Komplexität und Gründe der frühen Eheschließungen im multiethnischen Malaysia zu verstehen, reise ich von Nordborneo auf die Insel Penang, an die Westküste Malaysias. Penang liegt nicht weit von Thailand entfernt und gehört zu den wohlhabenden Bundesstaaten in Malaysia. Die Hauptstadt Georgetown ist berühmt für ihre Street-Art und ihr Street-Food. Chinesische Clanhäuser, Pagoden und buddhistische Tempel stehen nebeneinander. Scharenweise Touristen bereisen Penang. An den Wochenenden sind die Restaurants an den Stränden voller Rucksacktouristen. Die Insel ist chinesisch geprägt. Anders als im Rest von Malaysia gehören Muslime dort zur Minderheit. Doch trotz des Wohlstands hat Penang, genau wie Nordborneo, eine hohe Rate an minderjährigen Bräuten. In Georgetown besuche ich deshalb die Frauenrechtsorganisation Women's Center for Change. Das Women's Center for Change, kurz WCC, betreut Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind. In Workshops und Vorträgen klärt die Organisation über Kinder- und Frauenrechte auf und leistet juristischen Beistand. Und die Sozialarbeiterinnen dieser NGO beraten schwangere Teenager. Ob muslimisch oder chinesisch geprägt, ein uneheliches Kind bedeutet für viele Familien in Malaysia den Verlust der Familienehre, erklärt mir die Sozialarbeiterin Sweely. Vor wenigen Monaten kam die 15-jährige Ti zu ihnen. Ein chinesischstämmiges Mädchen aus Penang.
So the issue why she came here for help was she was pregnant.
Ti war im 4. Monat schwanger. Es war also schon zu spät für eine Abtreibung. Wir unterhielten uns mit ihr und befragten sie nach ihren Zukunftsplänen. Ti konnte uns eigentlich nichts sagen. Sie war völlig hilflos und schüchtern und konnte kaum einen eigenen Satz formulieren. Zu dem Zeitpunkt ging sie noch zur Schule. Ihr Bauch war noch nicht sichtbar und niemand wusste von ihrer Schwangerschaft. Ihr Freund wusste es zwar, aber der war zu dem Zeitpunkt auch nur 16 und völlig überfordert. Zuerst weigerte er sich auch, hierher zu kommen und mit uns zu reden.
So both of them were struggling.
Die Sozialarbeiterin Sweely erklärt den beiden Teenagern ihre Optionen. Sie können das Baby zur Adoption freigeben. Sogar Tis Mutter könnte das Baby, also ihren Enkel, adoptieren. Doch Ti möchte ihren Freund heiraten. Auch wenn das bedeutet, dass damit die Schulzeit für sie beendet ist. Denn verheiratete, junge Mütter kehren in der Regel nicht mehr in die Schule zurück, erklärt die Sozialarbeiterin. Und Frauen, die früh heiraten, werden später um ein Vielfaches häufiger Opfer von häuslicher Gewalt. Nach mehreren Gesprächen gelingt es dem Frauenrechtszentrum, ein Treffen beider Familien zu arrangieren.
Die Eltern wollten, dass die beiden heiraten. Ich konnte das Motiv der Familie von Ti nachvollziehen. Die Leute sind sehr arm. Der Vater von Ti ist Automechaniker, hatte aber eine schwere Armverletzung und konnte nicht arbeiten. Und die Mutter hatte zu dem Zeitpunkt selbst noch ein Kleinkind zu versorgen. Das Geld reichte also schon nicht für diese vierköpfige Familie. Dann noch das Baby von Ti zu finanzieren, das überstieg im Grunde ihre Möglichkeiten. Ihre Tochter zu verheiraten, schien für diese Familie also die beste Lösung.
Die Familie des 16-jährigen Jungen gehört zur gut situierten malaysischen Mittelschicht. Und auch sie wollten die Hochzeit, erinnert sich die Sozialarbeiterin.
Because the boy
Der Junge war ziemlich verwöhnt und faul, das sagten zumindest seine Eltern. Oft verschlief er morgens und kam zu spät zur Schule. Er kümmerte sich um nichts. Und so hofften seine Eltern tatsächlich, dass er als Vater und Ehemann endlich verantwortungsvoller werden würde. Sie dachten, diese Ehe würde alle Probleme lösen. Wir haben den Eltern direkt gesagt, dass die beiden noch gar nicht reif sind für eine Ehe und dass eine Kinderehe viele Probleme und Risiken mit sich bringt, vor allem für das Mädchen. Das wollten sie aber nicht hören.
Dass diese Teenager-Ehe mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern wird, steht für die Sozialarbeiterin schon jetzt fest.
Dieser Junge als einziger Sohn wurde ziemlich verwöhnt von seiner Familie. Er hat überhaupt kein Verantwortungsgefühl und er wird dieses Verhalten in der Ehe auch nicht ändern. Er wird kein verantwortungsvoller Vater werden, kann er gar nicht. Er ist es gewöhnt, dass sich seine Mutter um ihn kümmert und das Mädchen wiederum ist ebenfalls gewöhnt, dass sich die Mutter in der Familie kümmert. So wird es auch bei den beiden bleiben. Sie wird geben und er wird nehmen. Das wird ein Problem werden, definitiv.
So after all, it will turn out to be an issue, definitely.
Da nach malaysischem Recht 15-jährige Nichtmuslime nicht heiraten dürfen, beschließen die beiden Familien, ihre minderjährigen Teenager nach einem traditionellen chinesischen Ritus zu verheiraten und die Ehe später staatlich registrieren zu lassen. Die letzte Nachricht, die die Organisation WCC von der 15-jährigen T bekommt, ist ein Facebook-Post mit einem Foto von T im Hochzeitskleid. Im Norden von Borneo erinnert sich Auntie Sale an ihre frühe Hochzeit. Vor vielen Jahren ist sie mit ihrer Familie aus dem Dorf im Regenwald in die Küstenstadt Kota Kinabalu gezogen. Dort arbeitet sie seitdem als Putzfrau in Büros. Per Zufall kam sie an den Putzjob bei der Frauenrechtsorganisation SAWO, wo ich sie treffe. In den Büros der Frauenrechtsorganisation berichtet Auntie Sale erstmals, wie die Schwiegerfamilie ihren 17-jährigen Ehemann zwingt, die Ehe zu vollziehen.
Eines Tages war die gesamte Familie außer Haus auf einer Hochzeitsfeier. Mein Mann und ich durften nicht mit und blieben zu Hause. Unser Haus lag mitten im Dschungel. Ich wusste nicht, wohin. Draußen im dunklen Dschungel hatte ich Angst und drinnen allein mit meinem Mann hatte ich auch Angst. Also ging ich in die Küche und kochte für ihn. Das war das Einzige, was mir einfiel. Wir sprachen kaum miteinander. Wir wussten gar nicht, wie wir miteinander sprechen sollten. Mein Mann fragte mich plötzlich, warum gehst du mir die ganze Zeit aus dem Weg? Dann tat er es mit mir. Ich konnte danach eine Woche lang nicht laufen. Ich hatte das Gefühl, mein Bauch platzt. Eine Woche später bekam ich meine Periode, das erste Mal. Ich hatte bis dahin noch nie menstruiert. Ich war verheiratet worden, bevor ich meine erste Periode hatte. Ich wusste nicht einmal, wie man Slip-Einlagen benutzt. Ich wusste gar nichts. Ein Dreivierteljahr später war ich das erste Mal schwanger.
Mit 14 bekommt Auntie Sale ihr erstes Kind, einen Jungen. Sie bringt das Baby im Haus der Schwiegerfamilie allein zur Welt. Nur ihr Mann, zu dem Zeitpunkt selbst gerade mal 18, steht ihr bei. Von ihrer Mutter weiß Auntie Sale, dass sie das Baby lange stillen muss, um eine erneute Schwangerschaft so lange wie möglich hinauszuzögern. Mit 17 dann bekommt sie ihr zweites von insgesamt 8 Kindern. Auf Drängen von Auntie Sale zieht die Familie schließlich aus dem Dorf im Regenwald in die Hafenstadt Kota Kinabalu. Ein Onkel verschafft ihrem Mann dort einen Job in der Stadtverwaltung. Alle 8 Kinder des Paares gehen bis zur 11. Klasse zur Schule und keines wird minderjährig verheiratet. Darauf bestand nicht nur Auntie Sale, sondern auch ihr mittlerweile verstorbener Ehemann. Ihre Kinder sollten es besser haben.
Für mein Schicksal ist nicht nur das Adat, das Gewohnheitsrecht, verantwortlich. Auch mein Vater trägt Schuld. Er hätte sich den Gewohnheiten im Dorf nicht so einfach beugen sollen. Als meine Eltern alt wurden und nicht mehr arbeiten konnten, kam mein Vater zu mir nach Kota Kinabalu und bat mich um Geld. Da sagte ich zu ihm, tut mir leid, dass ich dir das jetzt so sagen muss. Aber als ich Kind war, konnte ich nicht das erreichen, was ich hätte erreichen können. Ich hätte weiter zur Schule gehen sollen. Stattdessen hast du mich einfach verheiratet. Ich vergebe dir und vergebe auch meiner Mutter. Aber wenn du mich hättest zur Schule gehen lassen, wäre ich heute Lehrerin oder Krankenschwester. Dann könnte ich euch jetzt Geld geben. Aber ich bin nur eine Putzfrau. Ich habe nichts.
Terima.
2018 gelang der Opposition bei den Parlamentswahlen in Malaysia ein historischer Wahlsieg. Viele Malaysier hofften auf einen Aufbruch und die Reformen veralteter Gesetze. Die neue Regierung kündigte zwar an, die Altersgrenze für Eheschließungen für alle Malaysier, egal ob muslimisch oder nicht muslimisch, auf 18 festzulegen. Bei dieser Ankündigung ist es aber bislang geblieben. Und die stellvertretende Ministerpräsidentin und streng muslimische Familienministerin Wan Aziza will auch künftig Ausnahmen erlauben. Frauenrechtsorganisationen fühlen sich bei ihrem Kampf gegen Kinderehen von der neuen Regierung im Stich gelassen. Sharina Sharif von der NGO Sisters in Islam in Kuala Lumpur.
We feel that the exception itself is problematic. That is what we see.
Die lokalen Gerichte erlauben ständig Ausnahmen. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass über 80% der Anträge für Kinderhochzeiten von Scharia-Richtern stattgegeben wird. Meistens ist das Kind nicht mal anwesend, wenn über diese Hochzeit entschieden wird. Das verhandeln die Eltern mit dem Scharia-Richter ganz alleine. Wir haben einen langen Weg vor uns.
Für Karen Lay von der Frauenrechtsorganisation WCC in Penang hängen Kinderhochzeiten und Gewalt gegen Frauen eng zusammen. Um Frauen besser zu schützen, helfen Gesetze kaum, sagt sie. Im Grunde müsste sich die Politik mit der Frage beschäftigen, welchen Stellenwert Frauen in Malaysia haben.
And what we cannot see is this patriarchal backlash that is happening to our women and children in society.
Worüber wir nicht öffentlich sprechen können, ist der patriarchale Rückschritt, den wir zurzeit erleben. Es geht hier nicht nur um Kinderhochzeiten. Es geht zum Beispiel auch um Pädophilie. Pädophilie, die im Namen von Religion und Gesellschaft akzeptiert wird. Es geht hier um die Kontrolle, die Männer über die Körper von Frauen ausüben, wie sie sich zu kleiden haben, ob sie zur Schule gehen, arbeiten und so weiter. Wir reden hier immer über die Fälle von verheirateten Mädchen und missbrauchten Frauen als tragische Einzelschicksale. Aber das ist systemisch. Und wir als eine NGO, die sich für Frauenrechte einsetzt, können darüber nicht öffentlich sprechen. Man kürzt uns Gelder oder zensiert unsere Internetseite. Immer wieder versuchen Politiker, uns auszuschalten. Es ist so wichtig zu verstehen, wie stark dieses staatlich geschützte System der Diskriminierung von Frauen und Kindern und auch anderen Minderheiten ist.
Aber das ist systemisch. Und das ist kritisch. Und das ist, was wir nicht sehen. Und wir finden uns constantly shut down.
Dass ihre Lebensgeschichte es wert ist, erzählt zu werden, ist der Malaysierin Aunty Sale erst bewusst geworden, als sie die Arbeit der Frauenrechtlerinnen kennengelernt hat. Heute putzt sie nicht nur deren Büro, sondern nimmt auch an Vorträgen und Workshops der Organisation teil. Aunty Sale hat ihren Kindern und Enkelkindern ermöglicht, einen anderen Weg einzuschlagen. Doch mit ihrem Schicksal hat sie keinen Frieden geschlossen. Sie zieht eine bittere Bilanz.
Ich hätte so viel mehr erreichen können. Ich weiß das. Ja, ich bin frustriert. Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin nicht zufrieden. Ich bekomme zwar die kleine Rente von meinem verstorbenen Mann, aber das Geld habe ja nicht ich verdient, sondern er. Ich habe meinen Enkelkindern von meinem Schicksal erzählt. Sie haben mir versprochen, mich nicht zu enttäuschen und etwas zu machen aus ihrem Leben. Und ich habe ihnen gesagt, auch wenn es bei uns üblich ist, früh zu heiraten, macht es nicht. Heiraten könnt ihr euer ganzes Leben. Zur Schule gehen kann man nur einmal.
Baru nanti dapat kerja, baru kawin.